Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Was ist eigentlich aus Deutsche Wohnen geworden, dem Immobilienkonzern, der von Vonovia, dem Branchenprimus in Deutschland, so umworben wurde? Wir hören gleich nach. Außerdem wissen wir, wer die Experimentekisten baut, die zum Beispiel jetzt mit unserem deutschen Astronauten im All sind. Und damit fangen wir an. Als sich in der Nacht zu gestern der Saarländer Matthias Maurer mal wieder auf den Weg ins All machte, also seit langem mal wieder ein deutscher Astronaut zur Internationalen Raumstation ISS, da hatte er was im Gepäck, nämlich ein Kästchen. Ein Kästchen aus dem schwäbischen Meckenbeuren. Das Start-up Juri kommt von dort und es entwickelt weltraumtaugliche Behälter für Experimente. Und als Service liefern sie noch mit den Inhalt, also die Versuchsanordnungen, die machen sie nämlich reisefertig. Thomas Wagner hat Juri besucht.
We wish you a great mission. Godspeed and enjoy the ride. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff.
Ein Glück, alles gut gegangen beim Start des deutschen Wissenschaftsastronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS. Erleichterung auch in einem Großraumbüro in Meckenbeuren im Bodenseekreis.
Aufgeregt war man schon so, weil es ist generell Raketenstarts grundsätzlich, finde ich schon, ist schon cool. Und dann fährt da halt Matthias Maurer mit.
Während der Matthias Maurer oben ist, wird er Experimente installieren, die wir hier bei Juri am Bodensee vorbereitet haben.
Nitas Ritter-Rehn und Max Kugel sitzen entspannt auf proppig bunten Stühlen am Besprechungstisch. Sie studiert in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik, schreibt gerade ihre Masterarbeit. Er gehört zu den Gründern jenes Unternehmens, das sich nach dem ersten Menschen im All, dem russischen Kosmonauten Juri Gagarin, benannt hat. Der schlichte Firmennamen lautet Juri.
Also wir sind sozusagen der rundum sorglos Dienstleister für die Wissenschaftler. Das heißt, die Wissenschaftler müssen keine Erfahrung in der Raumfahrt haben, da kümmern wir uns komplett drum. Das heißt, wir entwickeln kleine Bioreaktoren, ja, so Boxen, wo die ihre Zellkulturen am Leben lassen können. Da sind so Pumpen drin, dass die Zellen Nahrung bekommen, dass auch ihre Abfallstoffe wegkommen und so weiter. Das entwickeln wir.
Aber solche, man könnte umgangssprachlich auch sagen, Weltraumbehälter für Experimente aller Art sind nur ein Geschäftszweig der Juri GmbH.
Wir sind auch, wir mögen das Wort zwar nicht, aber es trifft es ganz gut, Reisebüro und Spediteur. Ja, also wir organisieren dann auch, auf welche Rakete kommen wir, was sind die Anforderungen mit der NASA, was für Sicherheitsaspekte müssen wir beachten. Und das als Gesamtdienstleister für den Wissenschaftler, dass der oder die Wissenschaftlerin sich dann auf Experiments konzentrieren können und wir kümmern uns um den Rest.
Aktuell hat das Juri-Team aus dem Bodenseekreis eine weltraumtaugliche Biobox für ein Experiment der Charité in Berlin entwickelt, ebenso eine weitere für eine Versuchsanordnung der Goethe-Universität Frankfurt. Beides wird zeitnah an Bord der ISS gelangen.
Was war denn noch mit dem Maxa-Motor da nach Holland? Das hat geklappt mit der...
Genau, die sind angekommen.
Ja.
Und die können jetzt quasi mit der Fertigung beginnen.
Doch viel Zeit bleibt nicht, sich über diesen Erfolg zu freuen. Teambesprechungen in einer Nische des Großraumbüros, das ein wenig an eine Studierenden-WG erinnert. Etliche Aufträge wollen abgearbeitet werden. Immer mehr Forscherinnen und Forscher drängt's mit ihren Experimenten ins All. Aber vorher noch zu dem kleinen Start-up Juri im Bodenseekreis.
Ja, also bisher war das eigentlich rein Staatsgeschäft, sagt man so, und alles sehr teuer und sehr langwierig. So ein einzelnes Experiment, muss man sich vorstellen, hat oft 2 bis 5 Jahre gedauert, bis es mal geflogen ist. Natürlich sehr frustrierend für die Wissenschaftler und hat im Bereich 0,5 bis 1 Million Euro gekostet pro Experiment.
Das alles, glaubten Max Kugel und seine Mitstreiter bei der Unternehmensgründung vor 2 Jahren, müsste eigentlich günstiger und schneller zu stemmen sein als bei den staatlichen Raumfahrtagenturen.
Wir schaffen sowas eigentlich im Idealfall schon für 100.000 pro Experiment und in 6 bis 9 Monaten, also viel schneller und viel günstiger. Und damit öffnen wir natürlich den Markt für Wissenschaftler und auch Pharmafirmen, die vorher die Möglichkeit nicht hatten. Und da sehen wir natürlich das große Geschäft.
Von dem die Juri GmbH bereits profitiert hat, seit der Gründung vor 2 Jahren, steuert das Startup einen beständigen Wachstumskurs.
Wir haben mit 4 Gründern angefangen. Wir sind heute 20 Leute ungefähr, mit großen Ambitionen, hoffentlich mehrere 100 zu werden in den nächsten Jahren. Wir machen schon 7-stellige Umsätze auch und haben jetzt eigentlich Kunden auf der ganzen Welt. Die NASA gehört dazu, die Charité in Berlin, wie gesagt, die Uni Sydney in Australien, die Hebrew University in Israel. Also wir haben eigentlich von unserem kleinen Standort hier aus vom Bodensee eigentlich schon global jetzt Kunden akquirieren können.
Das ist ein Dremel, sowas wie eine Flex. Und der macht Geräusche. Also das benutzt man, wenn einfach der Drucker nicht das gedruckt hat, was man genau konstruiert hat, weil man auch nicht weiß, wie die Toleranzen sind. Und wenn man halt Sachen verändern muss oder doch irgendwie sich was anderes überlegen muss, dann feilt man, dremelt man, bohrt man so alles hin, dass es passt.
Nitas Retaren ist vom Großraumbüro mal eben über den Flur ins Labor hinübergegangen. Wegen der Vielfalt der Aufgaben hat sich die Luft- und Raumfahrttechnikerin nicht für einen großen Konzern, sondern für ein kleines Start-up entschieden. Die Gründer des Unternehmens kommen aus einem großen Konzern, nämlich aus der Satellitenschmiede von Airbus Defence and Space in Immenstadt am Bodensee, haben aber die Sicherheit des Jobs gegen die Möglichkeit des kreativen Arbeitens in einem Start-up eingetauscht. Max Kugel.
Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Für uns haben auf jeden Fall die Vorteile überwogen. Man kann selbst entscheiden, sehr viel schneller. Man kann innerhalb von einer Woche irgendwie was ganz Neues aufziehen, was im Konzern oft Monate oder Jahre dauert.
In Zukunft will die Juri GmbH, die im September mit dem Deutschen Gründerpreis ausgezeichnet wurde, selbst Biotech-Experimente auf den Weg bringen. Das birgt nach Ansicht der Gründer enorme Wachstumschancen. Langfristig träumen aber alle im Juri-Team von der ganz großen Sache.
Wenn ich dann vielleicht irgendwann meinen Doktor habe, dann könnte ich mir vorstellen, mich zu bewerben als Astronautin.
Ja, absolut. Also ich glaube, bei uns sind alle Raumfahrt begeistert und jeder hat den Traum, auch mal ins All zu gehen. Keine Frage. Sprich, ich glaube, für alle, für mich auch, dass wir ins All wollen.
Ja, ich auch. Die 2 Jahre alte Firma Juri im Firmenporträt von, ja, wer war es denn? Von Thomas Wagner. Genau. Und jetzt wechseln wir zum nächsten Kandidaten, zu Viktor Goitka, an die Börse nach Frankfurt. Herr Goitka, der DAX, 4 Tage in Folge war er deutlich stärker als 16.000 Punkte. Und heute?
Heute, Überraschung, wieder ein Rekord im DAX. Bis auf 16.122 Punkte ist es in der Spitze hochgegangen. Aktuell liegen wir bei 16.108 Punkten. Gegenüber gestern Abend ist es ein Plus von 0,2%. Also liegen wir nur knapp unter dem Rekordniveau jetzt. Damit hat sich der DAX, aber Sie haben es gesagt, eindeutig über der 16.000-Punkte-Marke festgesetzt und untertägig diese Woche auch an 3 Tagen neue Rekorde markiert. Das wirkt, wenn wir jetzt auf eine andere Kurve schauen, die Kurve der Corona-Infektionen in Deutschland, vielleicht für manche Beobachterinnen und Beobachter etwas merkwürdig. Und genau das möchte ich diskutieren mit Aktienexperte Daniel Saurenz von Feingold Research, der heute hier am Börsenparkett ist. Der DAX kennt scheinbar nur noch eine Richtung. Wie kann das sein, wenn jetzt alle von einer 4. Corona-Welle sprechen?
Ja, die Börse hat Corona seit geraumer Zeit schon ausgepreist, wie man so schön am Markt sagt. Also im Grunde spielt es seit vielen Monaten schon keine Rolle mehr. Man sieht das auch an den Angstbarometern. Der vielbekannte Volatilitätsindex ist sehr, sehr niedrig. Und ja, an der Börse herrscht so gute Weihnachtsstimmung, Vorweihnachtsstimmung vor. Die Weihnachtsrallye aus unserer Sicht schon deutlich fortgeschritten. Und Corona spielt keine Rolle, noch zumindest.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, diese sogenannte Jahresendrallye, von der immer alle sprechen, da werden sozusagen kleine Weihnachtsgeschenke verteilt. Wie kommt die zustande? Warum sieht man das in so vielen Jahren, dass es also am Ende des Jahres dann doch noch mal deutlich nach oben geht?
Ja, an der Börse gibt es ja den bekannten Spruch, dass Kurse Nachrichten machen. Und im Moment merkt man es, man liest dieses Wort Jahresendrallye. Wann kommt sie denn? Und diese Fragestellung immer häufiger. Und wir finden, wir sind in der Tat schon weit fortgeschritten in dieser Jahresendrallye. Und die erwächst sich doch sehr häufig aus den saisonal schwierigen Monaten September und Oktober. Und wir haben das mal ausgewertet und uns die Sentiment-Indikatoren angeguckt, also die Stimmung, die an der Börse vorherrscht. Und die war in der ersten Oktoberwoche doch sehr, sehr mau. Das sah man auch in den USA, in den entsprechenden Indikatoren. Und seitdem hat sich Erstaunliches getan. Wir haben nämlich den größten Stimmungsumschwung der letzten 18 Monate gesehen. Von ausgesprochen skeptischer Stimmung Anfang Oktober zu wahre Euphorie jetzt Anfang November. Und das hat den DAX eben in diese Weihnachtsrallye reingezogen. Und deswegen stehen wir da, wo wir sind, bei 16.000.
Da fragt man sich ja jetzt diese wahnsinnige Euphorie. Auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel, dass plötzlich wieder viel Gold gekauft wird. Das gilt klassisch als sicherer Hafen. Dass auch Anleihen wieder gekauft werden. Der Schweizer Franken auch ein sicherer Hafen gekauft wird. Müssen das nicht alles Alarmsignale sein?
Das sind in der Tat Alarmsignale. Und in dieser Woche war das sehr schön zu beobachten, auch an dem Tag, als die Inflationsdaten in den USA kamen. Wir haben ja 6,2% gehört. Und da mag manch einer, der schon Jahrzehnte an der Börse ist, sagen, naja, die Inflationsraten waren ja sogar schon mal höher. Aber wir sprechen über das bekannte Gap, also der Unterschied bzw. die Differenz zwischen dem Zinsniveau und dem Inflationsniveau. Und das war eben noch nie so hoch wie aktuell. Und als in der vergangenen Woche die Inflationszahlen rauskamen, schoss der Bitcoin nach oben. Das ist für viele der neueren Generationen ja auch so eine Art Alternativhafen. Aber auch Gold berappelt sich wieder. Und bei Gold sehen wir, ebenso wie bei Silber übrigens, Ähnliches wie am Aktienmarkt. Also da war die Stimmung vor vielen Wochen überhaupt nicht gut. Und aus dieser schlechten Stimmung ergibt sich jetzt eine neue Rallye bei Gold. Und viele sehen ja auch, was passiert. Also dieser Mix aus Unsicherheit in der Zinslandschaft und gleichzeitig euphorischer Börse. Da sagt manch professioneller Anleger, Mensch, ich gehe doch auch mal ein bisschen in die sicheren Häfen rein. Wer weiß, was da 2022 so kommt.
Aber da fragt man sich ja auch, Sie haben diese Lücke angesprochen. Das heißt, auf dem Konto bekomme ich fast nichts mehr. Die Inflation ist aber sehr, sehr hoch. Das heißt, unterm Strich verliert mein Geld, wenn ich es nur aufs Konto lege, an Wert. Ist das denn dann der einzige Grund, warum momentan in Aktien angelegt wird? Weil man anderswo nichts mehr kriegt? Das ist doch eine schlechte Begründung.
Ja, es ist in gewisser Weise haben Sie schon recht, das ist eine schlechte Begründung. Bloß wenn ich zum Beispiel 50.000 Euro auf meinem Girokonto habe, dann weiß ich im Moment, am Jahresende sind da 2.500 Euro weg. Rechnere ich durch die Inflation, wenn man es mal so sehen will, bei 5%. So, und dann überlege ich, was mache ich mit meinem Geld? Und die Auswege sind halt begrenzt. Man kann natürlich in den Anleihemarkt reingehen, der wirft kaum was ab und dann bleiben zähneknirschend die Aktienmärkte übrig. Aber auch dort kann man sich ja vielleicht etwas geschickter bewegen, als in überzogene Tech-Werte zu gehen, jetzt noch und nachlaufend zu sein. Da wäre vielleicht die Idee, sich auch mal ein paar Dividendenbringer anzugucken oder auch im DAX mal unter der Oberfläche nachzuschauen, ob der ein oder andere Wert vielleicht auch schon eine Teilkorrektur hingelegt hat und nicht ganz so heiß gelaufen ist.
Daniel Saurenz von Feingold Research, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und jetzt gucken wir nochmal weiter. Die Deutsche Telekom, die ist ja sehr zuversichtlich für das Gesamtjahr.
Die ist in der Tat zuversichtlich. Zum dritten Mal nimmt man die eigene Prognose hoch. Im Gesamtjahr rechnet man mit einem üppigen Betriebsgewinn, auch weil die US-Mobilfunktochter T-Mobile US so gut läuft und die steuert, Achtung, die Hälfte zum Betriebsgewinn des Gesamtkonzerns bei. Außerdem soll auch noch die Dividende steigen. Das hören die Anleger gern, die ja sonst mit der Telekom so ein bisschen fremdeln. Nächste Woche, da jährt sich der Telekom-Börsengang zum 25. Mal. Aber wer ganz zum Start investiert hat, der ist inzwischen schon im Plus.
Bei VW hören wir, dass die Auslieferungen jetzt deutlich zurückgegangen sind.
Ja, das ist heftig. Im Oktober hat man ein Drittel weniger Autos ausgeliefert. Schuld ist natürlich der Chipmangel und natürlich auch diese Strategie, erstmal in die hochwertigen Autos die Chips reinzugeben, um die kräftigen Gewinne da rauszuziehen. Das funktioniert nicht mehr so ganz. Dennoch die Aktien von VW heute 1,6% im Plus.
Wo uns Corona jetzt wieder fest im Blick hat, schauen wir nochmal auf Corona-Aktien. AstraZeneca hat Zahlen vorgelegt.
Ja, und die finden sich danach ganz unten im britischen Leitindex FTSE 100, denn der Umsatz ist im dritten Quartal gestiegen, der Gewinn aber gesunken. Man musste zugegebenermaßen auch eine Übernahme stemmen. Insgesamt ist es aber interessant, der Corona-Impfstoff für AstraZeneca gar nicht so wichtig, weil man ja lange gesagt hat, man gibt das im Prinzip zum Selbstkostenpreis ab. Am Ende schauen wir noch auf den Euro, eher bei einem $14,51, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,35% und das Gold bei $1,852 je Feinunze.
Danke, Viktor Goldka nach Frankfurt. Der Partner oder die Partnerin muss sehr attraktiv sein, wenn man zweimal einen Heiratsantrag macht und zweimal abgeschmettert wird. Und wenn man es trotzdem noch ein drittes Mal versucht. Vonovia, der größte deutsche Immobilienkonzern, hat lange um die Deutsche Wohnen gebuhlt und jetzt das Ja-Wort bekommen. Beide haben viele Wohnungen in Berlin und damit der Deal überhaupt zustande kam, haben sie dem Land versprochen, ihm wieder 15.000 Wohnungen zurückzuverkaufen. Der Deal ist umstritten und die Frage ist immer noch, ob die beiden zusammen in Berlin ihre Marktmacht gegenüber Mietern ausnutzen könnten. In jedem Fall sind die Mieten bei der Deutschen Wohnen gestiegen, aber sie hat trotzdem weniger verdient. Sebastian Engelbrecht.
Im dritten Anlauf hat es geklappt. 88% der Aktionäre der Deutschen Wohnen haben der Übernahme durch die Vonovia zugestimmt. So entsteht der größte Wohnungskonzern Europas mit 568.000 Immobilien. Es hätten noch mehr sein können, denn im September verkauften Vonovia und Deutsche Wohnen fast 15.000 Wohnungen an die Wohnungsbaugesellschaften des Berliner Senats. Der will die Entstehung des Immobilienriesen durch das Geschäft abfedern. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, Michael Zahn, weist darauf hin, man habe mit dem Verkauf lediglich sogenannte nicht strategische Wohnungen abgestoßen, die ohnehin nicht ins Geschäftskonzept passten. Insgesamt unter 15.000 Wohnungen wurden in diesem Jahr aus unserem Wohnungsportfolio für mehr als 2 Milliarden Euro verkauft. Außer dem Verkauf an das Land Berlin, der zum Buchwert stattfand, ist die durchschnittliche Gewinnspanne, die wir erreicht haben, hervorragend mit bis zu 35%. Zahns Äußerung klingt, als habe die Deutsche Wohnen mit dem Verkauf an den Senat nicht gut verdient. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie der Vorstandsvorsitzende ergänzt. Allein der Anteil der Wohnungen der Deutschen Wohnen am Gesamtpaket brachte hohe Gewinne ein. Denn das Unternehmen hat die Wohnungen vor etwa 20 Jahren zu vergleichsweise niedrigen Preisen erworben. Der Verkauf von fast 11.000 Wohnungen an das Land Berlin hat wesentlich dazu beigetragen. Wir sehen den Verkauf als großen Erfolg, als ein Beispiel für konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Politik und Wohnungswirtschaft. Michael Zahn spricht Englisch, weil er sich bei der Präsentation der Quartalszahlen an Investoren und Analysten aus aller Welt richtet. Der Vorstandschef der Deutschen Wohnen und sein Finanzvorstand Philipp Grosse gehören künftig zum Vorstand der Bochumer Vonovia. Zahn wird zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Gesamtunternehmens. Den mächtigen neuen Großkonzern kann der Berliner Volksentscheid nicht schrecken. Demnach sollen die Immobilien von Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden. Grosse verlässt sich auf die designierte Berliner regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie hat sich trotz breiter Zustimmung der Berliner Bevölkerung gegen Enteignungen ausgesprochen. Unsere Einschätzung der Enteignungsdrohung bleibt unverändert. Es wird nicht dazu kommen. Dennoch ist es in den Verhandlungen ein wichtiges Diskussionsthema. Die Deutsche Wohnen vertraut der Entwicklung des Berliner Immobilienmarkts. Mieten und Verkaufspreise für Wohnungen steigen nach dem Ende des Mietendeckelprojekts des Berliner Senats stetig. Und auch das Vorkaufsrecht der Kommunen in sogenannten Milieuschutzgebieten scheiterte in dieser Woche vor dem Bundesverwaltungsgericht. Guten Gewinnen des neuen Immobiliengroßkonzerns scheint nichts entgegenzustehen.
Sebastian Engelbrecht über Deutsche Wohnen. Über Lastwagenfahrer haben wir in letzter Zeit ja sehr viel gehört, weil sie überall fehlen, in England, aber auch schon bei uns. Über Lastwagen selbst haben wir nicht so viel gesprochen zuletzt, obwohl ohne die beim bescheidenen Ausbau des Güterverkehrs auf der Schiene recht wenig liefe im deutschen Wirtschaftsleben. Der Weltmarktführer beim Bauen von Lkw ist Daimler. Daimler ist aber auch luxuriöse Pkw. Und genau dahin will das Unternehmen wieder zurück. Pkw pur. Daimler heißt dann Mercedes-Benz. Und das Geschäft mit Lkw und Bussen wird abgetrennt. Es geht in einem Monat alleine an die Börse. Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit dem Vorstandsvorsitzenden von Daimler Trucks, mit Martin Daum. Und ich habe ihn gefragt, da wird jetzt eines der größten deutschen Industriekonglomerate aufgespalten. Wem nutzt das? Nur Mercedes, wie die bald wieder heißen werden, oder haben Sie da auch was davon?
Die Aufspaltung der Daimler AG in zwei eigenständige Unternehmen ist zunächst mal eine ganz tolle Nachricht für den Wirtschafts- und Börsenstandort Deutschland. Warum? Weil aus dem größten Konglomerat oder einem der größten Konglomerate, die wir haben, zwei eigenständige, in ihrer jeweiligen Branche weltweit führenden und höchst angesehenen Unternehmen werden, die den Wirtschaftsstandort stärken. Für beide Unternehmen hat die Aufspaltung klare Vorteile. Wir können schneller entscheiden, wir können fokussierter entscheiden und wir können unsere Kapitalerträge besser allokieren in die wichtigen Zukunftsthemen unserer jeweils spezifischen Branche.
Und haben auch die Mitarbeiter was von oder nur die Investoren?
Zunächst mal haben die Mitarbeiter auch was davon, weil wir damit auch besseren Kapitalmarktzugang haben, bessere Finanzierungsmöglichkeiten in der Zukunft haben, unsere Investitionsprogramme durchziehen können. Und das, was ein Mitarbeiter am meisten davon hat, ist, wenn sein Unternehmen, für das er arbeitet, erfolgreich ist.
Aber Sie wollen ja auch die Kosten senken. Und Kosten senken, das bedeutet ja doch in den meisten Fällen Mitarbeiter entlassen oder abfinden. Sie wollen binnen 2 Jahren 15% Kosten reduzieren. Wie soll das denn gehen, ohne Mitarbeiter loszuwerden, in Anführungszeichen?
Also zunächst mal heißt ja, effizient produzieren ist eine gute Tugend. Zum Zweiten werden wir keine Mitarbeiter entlassen, sondern wir sind unterwegs zu sagen, wie kann man sich in einvernehmlicher Form sozial verträglich trennen, wie können wir unsere Belegschaft langsam nach unten führen oder, und jetzt kommt das Positive, wie können wir unser Geschäft ausweiten und damit neue Arbeitsplätze innerhalb vom Unternehmen schaffen und damit dann auch mit einem größeren Volumen, mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitern weiterzumachen.
Ausweiten ist ja ein gutes Stichwort, denn im Moment haben Sie eher Probleme, die Aufträge, die Sie eigentlich annehmen könnten, alle zu erfüllen, weil Ihnen Computerchips fehlen. Gleichzeitig ist es so, dass Corona Ihnen woanders nochmal ins Kontor haut, weil die Reiseunternehmen am Anschlag sind, keine Busse mehr bestellen oder die Sie bestellt haben, bei Ihnen auch gar nicht mehr haben wollen. Wie lange halten Sie das durch?
Also zunächst mal, das Busthema ist in der Tat der einzige Bereich unseres Unternehmens, wo wir echte Auswirkungen von Corona spüren. Aber da zeigt sich ja auch, dass wir auch zu unseren Mitarbeitern stehen, dass wir zu unserem Geschäftszweig Busse stehen. Der Fernbusmarkt ist von Corona stark betroffen. Wir haben eigentlich seit April 2020 in diesem Segment keine Aufträge gekriegt. Aber wir sind völlig überzeugt, wenn Corona vorbei ist, will die Menschheit wieder reisen und da ist der Fernbus ein sehr, sehr umweltfreundliches Vehikel und wird deshalb auf jeden Fall gebraucht werden. Wir sind Marktführer, wir haben hervorragende Produkte, wir haben sehr gute Mitarbeiter in dem Bereich. Warum sollen wir das ohne Not aufgeben? Die Chip-Krise, Semiconductor-Krise, die Sie angesprochen haben, ist in der Tat fast tragisch. Wir haben den höchsten Auftragsbestand unserer Geschichte. Unsere Kunden brauchen händeringend neue Fahrzeuge. Wir könnten sie produzieren, wir wollen sie produzieren. Und dann ruft sie den Lieferant an und sagt, leider können wir nächste Woche 2500 Chips weniger nur liefern. Und dann müssen wir für 2-3 Tage die Fabrik zumachen. Das ist eine Krise, die sehr tief in unserer Lieferantenkette ihren Ursprung hat und wo wir mit Hochdruck daran arbeiten, hier Lösungen zu finden, um sie so kurz wie möglich zu machen.
Martin Daum war das von Daimler Trucks. Wie soll in Betrieben mit dem Corona-Schutz umgegangen werden? In der Politik wird über 3G mit bundesweit einheitlichen Regeln gesprochen. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung kämen sie in jedem Fall zu spät.
Die Infektionszahlen sind viel zu hoch, als dass ein paar Schnelltests für Ungeimpfte die Welle noch brechen könnten. Stattdessen wäre es an der Zeit, eine andere Wahrheit auszusprechen und nicht nur an den Arbeitsstätten danach zu handeln. Keiner sollte mehr ohne aktuellen Test in Innenräumen über längere Zeit auf andere Menschen treffen, egal ob geimpft, genesen oder nichts von beidem. Denn auch Geimpfte und Genesene können das Virus übertragen, wenn auch nicht in gleichem Maße wie Ungeimpfte. Zudem lässt bei immer mehr Menschen der Impfschutz nach. Das Handelsblatt kritisiert die datenschutzrechtlichen Beschränkungen für Arbeitgeber und schlägt vor, im Zweifel wird es sicherlich möglich sein, den Impfstatus in den Betrieben von Ombudsleuten oder unabhängigen Dienstleistern so erheben zu lassen, dass er nicht gleich in der Personalakte landet oder am schwarzen Brett aushängt. Wohlgemerkt, es geht nicht um eine Impfpflicht am Arbeitsplatz. Es geht nicht um berufliche Nachteile für Impfverweigerer. Es geht lediglich um eine Mitwirkungspflicht für die verhältnismäßig kleine Gruppe der, aus welchem Grund auch immer, Ungeimpften, damit sie nicht die Gesundheit der gesamten Belegschaft gefährden. Die Taz befasst sich mit der jüngsten Steuerschätzung und warnt vor zu großem Optimismus. Schwer abzuschätzen ist, was die Pandemie noch auslöst. Die neue Koalition ist deshalb gut beraten, sich strategische Spielräume zu eröffnen. Ein Weg könnte darin bestehen, öffentlichen Unternehmen und Gesellschaften wie der Deutschen Bahn und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine höhere Verschuldung zu ermöglichen. Mit den kreditfinanzierten Milliarden könnte die Bahn das Schienennetz modernisieren und die BIMA Wohnungen bauen. Finanzpolitisch unseriös wäre das nicht, denn der Staat bekäme etwas für seine Schulden, Vermögen und Wirtschaftskraft. Und die FAZ blickt auf den Siemens-Konzern unter neuer Führung. Roland Busch, der vor knapp einem Jahr bei Siemens in die großen Fußstapfen von Joe Kaeser getreten ist, lässt seinen Vorgänger fast vergessen. Die Zahlen, die Busch für das vergangene Geschäftsjahr mitten in der Corona-Krise präsentiert, sprechen für sich.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Und ich darf Ihnen noch Deutschland heute ans Herz legen mit der Frage, ob doch der Lockdown kommt, die angespannte Corona-Lage und Stimmung in Sachsen. Am Mikrofon wird Sie Petra Enzminger begrüßen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.